Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag und ich freue mich besonders auf das Thema heute. Die Offenbarung zeigt uns das Ziel aller Dinge und heute ist mit dieser Einheit Kapitel 21 dran in der Offenbarung. Das Thema dort ist: Im neuen Jerusalem sind Gottheit und Menschheit für ewig glücklich vereint. Und das Bild ist, dass Gott, in dem Fall vertreten durch Jesus Christus als Lamm Gottes, als Messias, er ist der Bräutigam und die himmlische Stadt, das neue Jerusalem, die gucken wir uns heute an, anhand von einem Touristenführer, der Johannes das alles zeigt und teilweise auch erklärt. Und deswegen freue ich mich darauf, weil das ist unser Ziel. Alle Menschen, die an Jesus Christus glauben, von denen sagt Paulus auch an anderer Stelle, die Stadt, unsere Heimat ist im Himmel. Und die Heimat, das Wort Heimat ist dort auch das Wort für die Heimatstadt. Das heißt, da gehören wir hin, Galater 4, Vers 26, dass Jerusalem, das droben ist, das ist unsere Mutter, also die Stadt ist schon da. Und jeder Mensch, der gläubig ist und an Christus glaubt und stirbt, kommt genau dorthin. Also freut euch auf heute. Heute erfahren wir, wie es uns dort ergeht und was man da so vorfindet. Die Braut des Lammes ist die heilige Stadt Jerusalem mit der Herrlichkeit Gottes. Und zwar haben wir gesehen, dass Kapitel 4 bis 22 jetzt im Gemeindeseminar, dass man da 7 Visionszyklen angucken kann und der 7. Visionszyklus beginnt in 21,9. Also weicht etwas ab von unserer Kapiteleinteilung. Der Teil mit 1 bis 8, der schließt den Teil vorher ab und jetzt kommt also die touristische Führung im Himmel in Bezug auf das himmlische Jerusalem. Die Braut des Lammes ist die heilige Stadt. Ich lese mal Kapitel 21, Vers 9 und 10. Und es kam zu mir einer von den 7 Engeln, die die 7 Schalen hatten, gefüllt mit den letzten 7 Plagen, und redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir die Braut zeigen, die Frau des Lammes. Und er führte mich hin im Geist auf einen großen und hohen Berg und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem, herniederkommen aus dem Himmel von Gott. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. In Kapitel 19, Vers 7, dort steht im Zusammenhang mit 4 Halleluja. Das 4. Halleluja ist dann, dass wir uns freuen sollen. Kapitel 19, Vers 7. Lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Seide, glänzend und rein. Die Seide aber ist das gerechte Tun der Heiligen. Man hat hier also das Bild bei der Hochzeit von einer Schönheitskönigin. Man hatte eine Frau vor Augen, die unglaublich schön ist, die alles übertrifft. Und sie ist so spitzenmäßig schön, sie ist seine Braut und hat gewartet auf die Hochzeit, dass sie würdig ist, die Braut zu sein vom König der Könige und vom Herrn aller Herren, vom Schöpfer Himmels und der Erden, vom Herrn des Universums. Und es überrascht uns nicht, dass Christus als Bräutigam diese Frau liebt. Es ist ein schönes Bild. Also wenn man in der Weltliteratur anguckt, welche Bücher waren besonders erfolgreich oder welche Bücher werden viel verkauft, ein großer Anteil sind Liebesgeschichten. Wenn man guckt, welche Filme sind besondere Renner gewesen, da gibt es verschiedene Genres von Filmen, aber ein wichtiges Genre ist Liebesgeschichten. Und die Bibel ist tatsächlich eine Liebesgeschichte und wenn man sie ganz liest, merkt man, das fängt schon im ersten Buch der Bibel an und hier im letzten Buch der Bibel vollendet sich die Liebesgeschichte mit Gottheit und Menschheit in dieser himmlischen Stadt vereint, glücklich zusammen. Wenn man überlegt, Bei den Liebesgeschichten ist es so, dass der Held immer was Besonderes leisten muss, um seine Braut zu gewinnen am Ende. Und Jesus hat tatsächlich was Besonderes geleistet. In Epheser 5 steht, dass er die Gemeinde geliebt hat und sich gegeben hat für sie. Er hat sich aufgeopfert für sie. Er sagt an einer Stelle, niemand hat größere Liebe, denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und in dem Fall hat Jesus sein Leben gelassen. Er hat es auch wieder genommen. Es wäre tragisch gewesen, wenn er sein Leben lässt. Er stirbt und die Heirat ist nicht möglich, weil der Bräutigam tot ist. Aber das Problem hat er beseitigt, indem er auferstand. Und nichts kann letztlich seinen Erfolg hindern, dass er die Braut gewinnt, und zwar ganz und vollständig und ohne jeglichen Verlust. Die Braut, das ist nicht nur eine Person, das ist eine Stadt. Und die Stadt werden wir uns heute angucken. Die Stadt ist riesig und deswegen wissen wir, dass viele, 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 viele Menschen in diese Stadt reinpassen und auch viele zu dieser Stadt gehören. Sie ist die Braut und sie kommt hier in Kapitel 9, 21, Vers 9 und 10 von oben runter. Das sagt auch was zum Zeitpunkt. Wenn man sich überlegt, wann kommt die Braut, wann kommt die Stadt von oben, die ja oben schon ist, wann kommt die runter? Und da gibt es ja verschiedene Auffassungen. Die einen sagen, das kommt nach dem tausendjährigen Reich. Und die anderen sagen, das kommt, wenn Jesus kommt. Ich bin letzterer Auffassung. Ich glaube, diese Stadt kommt, wenn Jesus wiederkommt, kommt die Stadt mit ihm. Er kommt nicht allein. Er kommt mit Gott, dem Vater. Er kommt mit der ganzen Armee des Himmels in Kapitel 19, Vers 11. Und er bringt die Stadt gleich mit. Die Stadt ist dann sozusagen, wann ist die Hochzeit des Lammes? Bei den vier Halleluja. Erstes Halleluja, zweites und drittes preisen Gott dafür, dass er endlich die Hure Babylon gerichtet hat und diese Metropole der Welt, die die Völker verführt hat zur Sünde und zum Götzendienst und die benutzt worden ist, um auch Heilige zu töten und zu beseitigen, dass Gott diese Stadt gerichtet und beseitigt hat. Und der Sinn ist, zu dem Zeitpunkt, wenn Babylon abgetan wird, zu dem Zeitpunkt kommt das himmlische Jerusalem runter, und zwar wie eine Braut. Man hat das nicht nur hier in Kapitel 21, Vers 9 und 10, sondern man hat es auch in Vers 1 und 2 im selben Kapitel 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich habe deswegen auch vorgelesen aus Kapitel 19, dass sie sich hübsch gemacht hat. Ich kenne das aus Pakistan, das schlägt alle deutschen Zusammenhänge, was die Schönheitsvorbereitung für die Hochzeit betrifft. Die Frau verschwindet da, die Braut verschwindet dort im Beauty-Parlor und taucht nach Stunden erst wieder auf und garantiert verspätet. Das heißt, wenn die sagen, 15 Uhr ist die Hochzeit, dann wer 15 Uhr hingeht, ist selber doof. Ne? Also du kannst schon mal Stunden raufpacken, weil die wird sich verspäten. Das ist der Tag ihres Lebens. Und sie kriegt auch Schmuck mit. Also sie wird richtig rausgeputzt und auch Arme stürzen sich in Schulden und kaufen dann entsprechenden Schmuck als Braut, sozusagen für die Braut. Und da habe ich so eine Vorstellung. Und man kann sagen, das himmlische Jerusalem ist ziemlich lange im Beauty-Parlor gewesen. Beziehungsweise es ist ja schon immer schön, aber sozusagen, dass die Zeit endlich da ist. Aber lassen wir das mal so sozusagen auf der Zunge zergehen als ein Leckerbissen. Der Kernpunkt ist Liebe. Wir werden, manche sind ja traurig darüber, die glücklich hier verheiratet sind, dass wenn wir sterben, dass der Herr Jesus sagt, wir werden in der Auferstehung nicht mehr verheiratet sein und so weiter und so fort. Andere Leute freuen sich darüber. Der Punkt ist, dass dieses schwache irdische Abbild der Ehe, dass zwei Menschen einander lieben und zusammenhalten über Jahre und Jahrzehnte, das ist das Abbild für eine ewige Herrlichkeit, die durch nichts überboten wird. Wir können uns kaum vorstellen, was das bedeutet, dass Gott die ganze Kraft seiner Allmacht und seiner Liebe und seiner Treue darauf konzentrieren wird, dass wir ewig glücklich sind. In Epheser 2 steht mal, dass Gottes Plan ist, dass er den ganzen Reichtum seiner Güte in den kommenden Äonen, also Äon ist ein Weltzeitalter und wird dann oft von Ewigkeit zu Ewigkeit übersetzt oder für alle Ewigkeit. Ihr müsst euch vorstellen, dass sozusagen in Anführungsstrichen eine Ewigkeit nach der anderen vorbeigeht, ein Zeitalter nach dem anderen vorbeigeht und Gott immer denselben Plan hat, dass er uns zeigt, wie sehr er uns liebt und wie sehr er uns beschenken will. Wir können uns einstellen auf etwas Gewaltiges. Das ist Christi Liebe zur Gemeinde, hat man in Epheser 5, das ist dann im Neuen Testament. Und das Wort Gemeinde ist hier nicht im Gegensatz zu Israel, sondern es ist ein aus dem Alten Testament geerbtes Wort. Es ist das griechische Ekklesia und das hebräische ist Kahal. Und Kahal gibt es schon im Alten Testament. Es gibt keinen Gegensatz zwischen Israel und der Gemeinde, denn diese himmlische Stadt heißt nicht himmlisches Berlin. Es heißt nicht himmlisches Peking oder himmlisches London. Es ist das himmlische Jerusalem, ja. Das ist Israel, ist im Zentrum. Und wir werden das noch sehen, wenn wir weiter gucken. Da ist an jeder Ecke zu merken, dass diese Stadt Israel gehört. Und dass wir rein dürfen, verdanken wir Golgatha, das verdanken wir Karfreitag. Wir sind als Leute, die aus dem nicht edlen Ölbaum sind, Römer 11, wir sind rausgebrochen worden aus unserem heidnischen Zusammenhang und eingepfropft worden in die Heilskörperschaft des Volkes Gottes, deren Häupter und Patriarchen unter anderem Abraham, Isaac und Jakob sind und deren Apostel Christi des Lammes, allesamt alle 12 sind Israeliten, Leute. Alle 12 Tore, die es gibt, tragen hebräische Namen der 12 Stämme Israels. Also da wird keiner den Eindruck haben, dass Gott hier ein Volk ersetzt hat durch die Gemeinde. Nein, die Gemeinde ist die Gemeinde Gottes, die eine Gemeinde aus Israel und aus allen Völkern. Es gibt nur eine Heilskörperschaft, Johannes 10. Ich habe noch Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, die muss ich auch noch herbeibringen und wird eine Herde sein und ein Hirt. Und das ist genau das. Und Hosea 2 wäre das alttestamentliche Gegenstück. Wie viel hat Israel gesündigt? Wie viel haben sie auf dem Kerbholz? Das merkt man im Buch Hosea, wenn man das liest. Aber das Buch Hosea macht uns deutlich, dass Gott einen langen Atem hat. Ich will mich mit dir verloben in Ewigkeit. Und das bedeutet, obwohl sie die Ehe gebrochen haben, obwohl sie Götzen gedient haben, hat Gott den langen Atem und er erklärt auch im Hosea-Buch, das ist jetzt nicht unser Thema, wie er das fertig kriegt, dass er sein Volk wiedergewinnt. Und er schafft es. Also wir können uns darauf freuen, dass ein Haufen Israeliten im himmlischen Jerusalem sind, die Buße getan haben, die Gott durch schwierige Wege und schwierige Gerichte geführt hat, aber die auch da sind. Und besonders die Schlüsselpersonen sind sowohl praktisch Erlöste aus dem Volk Gottes äußerlich, dem Fleische nach, von Abraham, Isaac und Jakob abstammt oder Leute, die geistlich sich bekehrt haben zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und es wird kein Problem sein, dass wir alle zusammen in dieser einen Stadt wohnen. Der Hohe Berg wird erwähnt. Ich habe das in dem Gemeindeseminar auch gesagt, dass der Schlüssel zum Verständnis auch der Offenbarung ist auf Schritt und Tritt, sind Verse aus dem Alten Testament. Das ist diese Stadt, dieses himmlische Jerusalem, hat man in Jesaja 2 und in Micha 4. Und da wird gesagt, in der Endzeit wird es geschehen, dass der Berg des Herrn so hoch werden wird, dass er höher ist als alle Berge der Welt. Also ihr könnt den Himalaya abhaken. Das ist, dieser Berg ist so groß, der ist so riesig, die Stadt Gottes ist darauf und das ist, darauf verweist das Jesaja 2 und dort steht auch, dass alle Völker dann kommen werden und sich zu Gott bekehren werden, dass vorher das Wort Gottes von Jerusalem ausgeht, zu allen Völkern und sie beten Gott an und sie kommen und sie wallfahren zu Gott und in der ganzen Welt unter allen Völkern gibt es Frieden. Das ist hier eine Anspielung auf das. Es ist natürlich auch eine Realität, weil wir werden den Berg dann ja sehen, wenn wir da hinkommen. Sie kommt hernieder aus dem Himmel, das habe ich schon erläutert. Sie hat die Herrlichkeit Gottes. Alle Wohnungen Gottes, das ist ein extra Gemeindeseminar, was wir uns angucken werden, alle Wohnungen Gottes repräsentieren praktisch das, was hier in der Vollendung auf uns zukommt, in einem Schattenbild. Als die Stiftshütte aufgerichtet wurde in Kapitel 40, hat Gott Besitz ergriffen von der Stiftshütte, indem er seine Herrlichkeit so nahm und so die Stiftshütte erfüllt hat, dass da keiner rein konnte. Das wiederholte sich beim Tempel in 1. Könige 8, als der eingeweiht wurde. Und das war aber nur ein Abbild. Das sind ja kleine Sachen gewesen. Wir werden gleich sehen, wie groß diese Stadt ist. Und das muss man sich vorstellen. Sozusagen, wie der Fisch im Wasser lebt, so werden wir in der Gegenwart Gottes leben. Das wird ungeheuer sein. Schon jetzt haben wir einen Vorgeschmack darauf, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Wir erleben das in manchen Augenblicken unseres Lebens, dass wir ganz besonders stark Gottes Gegenwart erleben. Aber er ist immer da, selbst wenn wir ihn nicht spüren. Aber dann wird kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz sein. Es gibt nichts, was uns abhalten wird davon, die Gegenwart Gottes in vollen Zügen zu genießen. Es gibt kein großes Glück. Es gibt kein größeres Empfinden von Glück, als das, wenn du Gott siehst mit deinen eigenen Augen. Und wenn du ihn siehst, wenn du seine Augen siehst, wie er dich anschaut und wie du merkst, er liebt mich. Er liebt uns alle, aber er liebt halt auch mich. Galater 2, ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit aus dem Gesetz käme, so ist Christus vergeblich gestorben, der mich geliebt hat und sich für mich dargegeben. Da wird das Singular formuliert. Wir sagen das oft, Gott liebt alle und Gott liebt die ganze Welt. Ja, das stimmt. Aber Paulus wusste das ganz genau. Er hat sich sogar für mich gegeben. Theoretisch könnte man sagen, dass jeder einzelne Christ sagen kann, auch mich hat Christus so sehr geliebt, dass er auch für mich am Kreuz gestorben ist. Leute, wenn der das geleistet hat am Kreuz auf Golgatha, müsst ihr euch vorstellen, was der mit uns machen wird in Ewigkeit. Wir werden viele tolle Outings erleben, sagt man im Englischen, Ausflüge. Das ist Offenbarung 7, wo das Lamm seine Leute führen wird, herumführen wird wie ein Hirte, ja, mit Dilemma und führen zu den den Quellen des Wassers des Lebens. Das wird nicht nur statisch sein, dass wir sitzen oder singen auf einer Wolke. Wir werden Jesus in Aktion erleben. Du wirst erleben, wie er dich führt, dich leitet, dich einsetzt und dich gebraucht, in ewigem Glück. Du wirst Bedeutung haben, du wirst König sein oder Königin in diesem Reich Gottes. Das Universum ist unser. Wir werden ungeheure Aufgaben haben, die für uns heute unvorstellbar riesig und groß sind. Die Herrlichkeit Gottes ist das Zentrum dieser erlösten Welt. Ihr Licht war gleich dem Jaspis. Ja, am Anfang, als wir Kapitel 4 angucken, 4 und 5, mit dem Buch mit den sieben Siegeln, habe ich gesagt, merkt euch den Jaspis. Ja? Da werden verschiedene Edelsteine erwähnt. Und in Kapitel 4 ist die Schönheit Gottes, die Schönheit und die Ausstrahlungsherrlichkeit Gottes von seinem Thron, wird verglichen unter anderem im Jaspis. Und jetzt merkt ihr, das ist identisch beim neuen Jerusalem. Das Licht Gottes erfüllt so das neue Jerusalem, dass du nicht mehr unterscheiden kannst zwischen dem Licht der Ausstrahlungsherrlichkeit Gottes, das Jaspis ist, von Gott her und Jerusalem ist. Die beiden, Mann und Frau, Kapitel 2, 1. Mose, werden was sein? Ein Fleisch. Und Christus und diese himmlische Stadt, das heißt die Menschen dieser Stadt, sind ein Geist. Das, was auf uns zukommt, ist heute unfassbar riesig mega. Es ist eine echte Ehe. Die irdische Ehe in unserem Sinn ist abgeschafft, aber die himmlische Ehe, die himmlische Einheit der erlösten Menschheit mit Christus ist völlig real. Die ist realer als die jetzige Ehe. Wem da nicht das Wasser im Mund zusammenläuft, dem kann ich auch nicht helfen. Wer sich da nicht freut auf diese Zeit und auf diese Stadt. Naja, aber ihr macht ja mit. Ihr freut euch ja mit. Die hat eine große und hohe Mauer. Warum wird das erwähnt? Das ist der Schutz. Und wir müssen nicht nur denken, dass sie zukünftig ist, sie ist auch jetzt da. Diese Stadt gibt es schon. Und niemand kommt in diese Stadt rein, der da nicht rein darf. Das heißt, wenn der Teufel und seine Helfershelfer in Kapitel 20 die geliebte Stadt angreifen wollen, identifiziere ich die geliebte Stadt von Kapitel 20, wo diese Schlacht stattfindet, nach den 1000 Jahren im Abgrund des Teufels mit dem himmlischen Jerusalem, das schon heruntergekommen ist und da ist. Ich bin auf den Text nicht eingegangen. Wahrscheinlich macht jeder Ausleger Fehler, der darüber redet. Aber ich will es hier mal noch kurz erwähnen. Ja. Diese Stadt braucht den Schutz, die braucht die Mauer. Aber der Teufel hat keine, der schafft überhaupt nichts. Der macht seine Gog- und Magog-Armee dahin, ja, und dann sind die gleich erledigt. Das ist gar kein richtiger Krieg. Das hört auf, bevor es angefangen ist. Die Übermacht Gottes gegenüber dem Bösen ist so mächtig, dass der Teufel einfach genommen wird und er kommt in den Feuersee und dann kommt er nie wieder raus. Auch nicht nach 1000 Jahren und auch nicht nach 1 Million Jahren. Der ist für immer erledigt. Deswegen, das ist für uns die Zusage, es gibt eine Zeit der Gnade und da entscheiden sich Dinge. Und wenn die Entscheidung für dich und mich gefallen ist zum Heil, so ist das Heil unverlierbar. Es ist unverlierbar in diesem Leben. Gott nimmt dich, weil er hat dich erwählt und er hat den langen Atem. Menschen, die echt wiedergeboren sind, werden die Kraft des Geistes erleben und sie werden immer wieder, werden sie sagen, Herr, es tut mir leid, ich habe hier gesündigt, ich schäme mich, vergib mir. Und selbst manche Leute erleben das, nach 20, 30 Jahren kommen die wieder, 40 Jahren. Es gibt auch Leute, die wollen nicht und die verwerfen den Herrn und wenden sich von ihm ab, wie Judas Ischariot. Und die sind, wie Jesus nennt ihn, den Sohn des Verderbens und die gehen verloren. Aber es gibt ein Geheimnis der Erwählung und das haben wir in diesem Gemeindeseminar auch gesehen. Das hängt zusammen mit dem Buch des Lebens des Lammes, wo dein Name, wenn du dazugehörst, eingetragen ist vor Grundlegung der Welt. Das heißt, Gott hat dich gesehen von Weitem und er hat dich erreicht. Johannes 6, es kann niemand zu mir kommen, es zieh ihn denn der Vater. Und der kann ziehen, Leute. Der kriegt das fertig. Und der hat auch, wenn man an den Drachen denkt, der Drachen hat eine lange Schnur. Und der kann den Drachen weit während wegfliegen lassen und irgendwann zieht er ihn wieder ein. Halleluja. Es ist gewaltig, was die Heilige Schrift da lehrt. Diese Sicherheit der Stadt, 12 Engel sind bei den 12 Toren, auf denen die Namen der Stämme Israels stehen. Da kommt keiner rein, der da nicht reingehört. In Johannes 12 sagt Jesus Christus, jetzt ergeht das Gericht über die Welt. Wenn ich erhöht werde, will ich alle zu mir ziehen. Und er sagt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen. Ja, wo wird er rausgestoßen? Der wird rausgestoßen. Der kommt nicht mehr vor Gott, seitdem das Blut Christi am Kreuz geflossen ist und er mit seinem Blut, Hebräer 9, Hebräer 10, eingegangen ist, durch den ewigen Geist in die Gegenwart Gottes des Vaters und Platz genommen hat als Gekreuzigter und der sein Blut vergossen hat auf dem Thron, ist da sozusagen, das ist out of bounds for the devil. Da kann der gar nicht mehr hin. Diese Stadt ist sicher. Und das Zentrum dieser Stadt ist in der Hand Gottes. Und der Teufel und seine Helfershelfer werden von Michael in Kapitel 12 sogar aus dem Himmel auf die Erde geschmissen. Und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und die größte Verführung, die dann in Kapitel 13 erwähnt wird von dem Tier, das wiederkommt, das wir auch uns kurz angeguckt haben, das ist 3,5 Jahre und die Zeit ist von Gott bestimmt und sie ist kurz und sie ist eng und da wird viel Blut vergossen. Aber was schafft er? Kriegt er einen einzigen von denen, deren Namen im Buch des Lebens geschrieben sind? Nein! Ätsche, bätsche. Ja, es ist sagenhaft. Ein Riesentamtam. Es gibt keinen Grund, die Offenbarung zu lesen und sich zu fürchten, wenn man bereit ist, den Preis zu zahlen, den der Jünger zahlt. Sie überwinden ihn durch des Lammes Blut, Kapitel 12, durch das Wort ihres Zeugnisses und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Wenn das bei dir und mir gilt, dann kann uns keiner was. Das ist natürlich nicht einfach. Ohne Jesus, aber mit Jesus ist es easy. Das ist das, was uns erstaunt. Mit Christus können wir das tun, was wir nicht können, alleine. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Die Mauer hat 12 Grundsteine und auf den die 12 Namen der Apostel des Lammes. Das heißt, die 12 Apostel des Lammes, die wir kennen, die 12 minus Judas, ersetzt durch den Mann in Apostelgeschichte 1. Müsst ihr vorstellen, was das bedeutet, auch wie blöd Judas war. Der hat für 30 Silberlinge diesen Platz verschachert. Es ist unglaublich. Und Johannes selber, ich meine, der kam dahin und kriegt die Stadt gezeigt und er sieht die 12 Grundsteine und die 12 Namen der Apostel des Lammes, da war sein Name. Da war sein Name auf einem Grundstein. Und das bedeutet, diese Mauer, da kommst du nur rein, wenn du die Lehre der Apostel akzeptierst. Wer das Evangelium nicht glaubt und Jesus nicht annimmt als Herrn und Erlöser, der kommt da gar nicht rein. Oder positiv gesagt, was für eine Wirkung hatten die Apostel? In Johannes 17 sagt Jesus Christus, gebetet er in diesem sogenannten hohenpriesterlichen Gebet nicht nur für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich gläubig werden. Alle, die hier sitzen, sind direkt oder indirekt zum Glauben gekommen durch Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus und so weiter. Wir können das jetzt selber nicht rekonstruieren. Wer hat den zum Glauben geführt, der dich auch mit zum Glauben geführt hat und die Leute und so weiter und so fort. Aber Gott weiß das. In Jesaja heißt es einmal, der Kleinste von ihnen, der wird also zu tausend und mehr werden. Das wird ein großes Volk werden. Im Rahmen der Kettengeneration der Gnade, wo es nicht nur um die fleischliche Abstammung geht, da gibt es so viele geistliche Mütter und geistliche Väter und wir sind ein Teil von einer Bewegung, die nahm ihren Anspruch an Anfang auf dem Berg in Galiläa, wo Jesus seine Leute hingeschickt hat und gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Und sie haben es geschafft, Leute. Sie haben es geschafft. Das Evangelium ist präsent auf allen Kontinenten und manche sind dort mehr im Blick und sichtbar und andere sind unsichtbar in der Kirchengeschichte. Manche sind sichtbarer durch die Bücher, Johannes, Evangelium, drei Briefe, Offenbarung. Der war einer der 12. Und Petrus, erster, zweiter Brief, Markus Evangelium, nach der alten Kirche, geschrieben nach der Predigt des Petrus von seinem Übersetzer, Johannes Markus. Und so weiter und so fort, könnte ich machen. Das heißt, bis heute ist der Kanon des Neuen Testamentes ist beeinflusst, maßgeblich auch durch die Apostel. Und es ist sagenhaft, also die 12 Apostel des Lammes, deren Namen sind da, Epheser 2, sagt Paulus ein ähnliches Bild mit den Grundsteinen dort, dass der Tempel Gottes, die Gemeinde Gottes aufgebaut ist, auf Christus, der der Eckstein ist, aber da sind auch die Apostel mit drin. Jetzt der Aufbau der Stadt, den guckt er sich an und er hat uns vieles und Zentrales zu sagen. Die Messung der Stadt, der Tore und der Mauer nach Menschenmaß. Das ist jetzt, ich meine, wir denken in Metern und Kilometern, aber das kann man ja machen. Wir können das ja übersetzen in unsere modernen Maße. Da wurden alte römische Maße genommen und deswegen wissen wir genau, wie groß das ist. Es werden viele Leute sagen, das ist nur symbolisch. Okay, für dich ist es symbolisch, für mich ist es real. Und dann treffen wir uns da und gucken, wer recht hatte. Aber uns hilft das heutzutage, dass wir es auch wörtlich nehmen, damit wir überhaupt begreifen, wie riesig das Ding ist. Kannst du dir eine große Stadt symbolisch vorstellen? Ich meine, warum kriegt dieser Tourist Guide ein Maß in die Hand, wo ausdrücklich gesagt wird, das ist kein himmlisches Maß, das ist kein göttliches Maß, das ist kein Engelmaß, das ist ein Maß, das du verstehen kannst. Damit wir wissen, wie groß das Ding ist. Und das hat Folgen. Die Länge und die Breite und die Höhe der Stadt waren gleich 12.000 Stadien. Ein Stadium, das ist wie unser Wort Stadium, daher kommt auch unser Wort Stadium, also wo Sportveranstaltungen stattfinden. Und ein Stadion im griechischen Kontext, griechisch-römischen Kontext, damals im ersten Jahrhundert, war etwa 185 Meter. Natürlich ist 12.000 symbolisch. 12 mal 1.000, 12 die Stämme des Volkes Gottes, 12 mal 1.000 ist eine tolle Zahl zum Mal nehmen und dann eben miteinander mal genommen. Aber das heißt ja nicht, dass Gott nicht in der Lage ist, wenn er weiß, dass 12 eine gute symbolische Zahl ist, dann die Stadt so zu bauen, dass die 12 tatsächlich auftaucht. Ich glaube, das sind real 12 Tore. und so weiter und so fort. Und die ist wirklich so groß. Was sind 12.000 Stadien? Das sind 12.000 mal 185 Meter. Das heißt, die Stadt ist 2.220 Kilometer lang, breit und hoch. Denkt euch kurz mal Europa vor. Wenn man Europa nimmt, 2.220 Kilometer von Hamburg aus, wie weit muss man da in den Süden gehen?
Südspanien.
Bitte?
Südspanien.
Also dann, stell dir vor, das ist eine Stadt. Und das ist jetzt nur ein Ding. Und jetzt gehen wir von Südspanien 2.220 Kilometer in Richtung Osten. Wie weit kommen wir da? Ziemlich weit. Und dann bauen wir die Stadt 2.220 Kilometer hoch. Das sind Würfel. Die Würfelform hat man in 1. Könige beim Allerheiligsten. Das ist genau die richtige Botschaft. Das Allerheiligste, was sozusagen im großartigen Tempel von Salomo so und so groß war, als Würfelform, das Allerheiligste in Gold. Warum ist es in Gold? Weil diese Stadt eine Stadt ist mit Gold, mit himmlischem Gold. Das heißt, sowohl die Stiftshütte mit ihrem Gold, überall, die Priester in der Stiftshütte haben genauso links und rechts haben gesehen, dass diese Holzdinger mit Gold überzogen waren. Die haben Gold gesehen. Und der Leuchter da drin mit dem Licht hat das Gold ausgestrahlt. Und die Menorah als siebenfacher Leuchter hat die sieben Geister Gottes symbolisiert. Die Stiftshütte und der Tempel haben das Paradies, das himmlische Paradies, das himmlische Jerusalem mit ihren einzelnen Mitteln alles symbolisiert. Das ist die Stadt Gottes, das ist die Stadt Christi, die Christus für uns geöffnet hat. Das heißt, stell dir das mal vor, du hast jetzt sozusagen 2220 Kilometer lang und breit. Ich meine, das ist riesig und das ist nicht praktisch, das sind nicht Länder, das ist eine Stadt. Wie viele Leute passen da rein? Und dann eben noch 2220 Kilometer hoch. Wie das jetzt mit der Schwerkraft und so weiter gelöst wird, können wir dann gucken, wenn wir ankommen. Aber da ist ziemlich viel Platz. Ich wage zu behaupten, dass die Stadt so riesig ist, dass theoretisch alle Menschen, aller Völker, aller Zeiten seit Adam und Eva da drin Platz hätten. Und zwar easy und viel. Ihr kennt die tollen Verheißungen, ja. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich ererben. Das heißt, Erbteil, Leute, das ist Besitz. Ich habe dann Platz, wenn ich zu Christus gehöre und sanftmütig bin. Und das heißt, muss ich vorstellen, da ist ein Ding, das hat deinen Namen drauf. Das ist geirrmarkt für dich, ja, das ist für dich und das ist schon da. Hebräer 11, Gott hat ihnen eine Stadt zubereitet für Abraham, Isaac und Jakob und die war schon fertig, ja. Leute, da ist Platz genug und kein König, ich sag dir, kein König und der größte König der Welt mit der größten Macht, keiner hat so einen Palast gehabt, dort, wo er war zu seiner Zeit, wie mein Erbteil, da oben und möglicherweise deins. Ja, das heißt, wir sind Könige und zwar nicht nur den Namen nach, wir werden königlich und königinnenlich leben. Also wir werden, das wird gut werden. Die Höhe der Mauer ist 144 Ellen, da hat man wieder 12 mal 12 natürlich drin. Wenn man das in Meter umrechnet, je nachdem welche Elle vorausgesetzt ist, sind das 46 oder 52 Zentimeter pro Elle und dann kommt man auf 66 plus Meter oder 74 plus Meter. Jetzt muss man an antike Kriegsführung denken, nicht an die moderne, wo man ja auch Flugzeuge hat, sondern an die antike. Das Ding ist sicher genug. Und wenn jetzt einer mit dem Flugzeug da kämpfen will, hat Gott halt auch fliegende Engel und kann die entsprechend einsetzen. Also auch da ist kein Problem. Und er selber hat auf den Cherubim, hat er Cherubim Airlines und hat schon sowieso mit seinem Starfighter im Alten Testament gekämpft. Das kann man nachlesen im Psalm 18. Also da kommt kein Feind rein. Die Mauer aus Jaspis, die Stadt ist aus reinem Gold. Also merkt ihr, Jaspis kommt schon wieder. Und die Grundsteine der Mauer sind geschmückt mit Edelgestein. Siehe die Edelsteine beim Hohen Priester. Ich will jetzt nur ankündigen, irgendwann mal werde ich über die Brustplatte und das, was hier beim Hohen Priester ist, predigen. Freut euch jetzt schon drauf. Da hat man dieselben Edelsteine wieder. Also Teil dieser Edelsteine, auch 12 Edelsteine. Und da werdet ihr sehen, was die Symbolik hier bedeutet. Aber da wir genug Thema haben, will ich nur kurz darauf verweisen. Auch diese Edelsteine haben eine Botschaft und die Botschaft ist riesig, ist gewaltig. Diese Grundsteine der Mauer sind ja, die Mauer ist ja, das sind ja die 12 Apostel mit den Grundsteinen, wo die Namen draufstehen, Petrus und so weiter und so fort. Das sind also Menschen. Die Edelsteine spiegeln die Menschen wieder. Und das, da merkt man dann, wie großartig die Gnade Gottes ist, was er da geleistet hat. Die 12 Tore sind aus 12 Perlen. Eine Perle im Gleichnis ist so viel wert, dass einer hingeht und sagt, die ist so toll, ich verkaufe alles, ich will die Perle haben. Und das müssen wir uns vorstellen, die Perlen sind sozusagen diese Tore aus den Perlen, das ist halt auch ungeheuer kostbar. Die Stadt und ihre Straßen und Plätze sind aus reinem Gold, gleich dem reinen, durchscheinenden Glas. Jetzt komme ich zu einem Abschnitt, das ist 21,22 bis 22,5. In diesem Block von 21,9 bis weiter. Und das gucken wir jetzt gerade mal an. Lese ich dann zum Teil natürlich auch vor. Gott ist ihr Tempel und das Lamm. In 21,22 wird gesagt, und ich sah kein Tempel darin, denn der Herr, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel, er und das Lamm. Was bedeutet das? Der Tempel im Alten Testament hat einerseits Gott unter dem Volk Gottes wohnen lassen und andererseits Gott von dem Volk Gottes getrennt. Der Tempel war da und du konntest in den Vorhof kommen, aber als Otto-Normal-Israelit kamst du nicht weiter. Nur die Priester kamen ins Heilige. Und von den Priestern kam nur einer ins Allerheiligste. Das heißt, der Tempel hat einerseits die Gegenwart Gottes in Israel symbolisiert und andererseits die Abgeschiedenheit Gottes von deinem Alltag auch symbolisiert. Also sozusagen das absolute Zusammenleben zwischen Gott und Israel war absolut nicht möglich, weil da der Vorhang zwischen Heiligem und Allerheiligsten war und weil nur die Priester ins Heilige durften. Und diese Trennung in drei Teile, das gewöhnliche Volk und die Priester im Heiligen fürs Räuchern und dann der Hohepriester einmal im Jahr am Yom Kippur ins Allerheiligste, das ist weg. Dieses ganze Gebäude ist weg und du hast nur das Allerheiligste ist da. 2220 Kilometer lang, breit und hoch. Die ganze Stadt ist das Allerheiligste und wir sind mittendrin. Keine Trennung von Gott. Man braucht keinen Tempel mehr. Gott selber ist der Tempel. Was das bedeutet, das werden wir erst fassen, wenn wir vor ihm sind und ihn sehen. Ich freue mich drauf. Es ist gewaltig. Gott ist Licht der Völker. In Versen 23 folgende. Da heißt es, und die Stadt bedarf keiner Sonne noch des Mondes, dass sie erscheint, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihre Leuchte ist das Lamm. Und die Völker werden wandeln in ihrem Licht und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Und ihre Tore werden nicht verschlossen am Tage, denn da wird keine Nacht sein. Und man wird die Herrlichkeit und die Ehre der Völker in sie bringen. Und hier ist ein bisschen ein Hinweis auf das Problem der Schwerkraft. In unserem jetzigen Planetensystem ist die Sonne das Dominante, was unser ganzes Planetensystem über die Schwerkraft sozusagen als Uhrwerk laufen lässt. Ein Jahr lang ist halt, wenn wir mit der Erde um die Sonne gehen und die Drehung der Erde bestimmt die Tage und der Mond hat auch noch was mitzuspielen und so weiter. Und im Zentrum ist die Sonne und hier ist im Zentrum dieser Stadt ist Gott. Sonne und Mond und Sterne als Lichtquellen sind erledigt. In unserem jetzigen Planetensystem würde die Sonne nur so und so lange strahlen und irgendwann wäre das Sonnenlicht vorbei. Wir würden alle tot sein, bis es soweit ist, aber das wissen wir wissenschaftlich gesehen, das Ding ist sozusagen Superfuel, aber es brennt aus. Irgendwann wäre das tot. Und deswegen war es notwendig, wenn du jetzt eine Welt haben willst, die ewig ist, dass an die Stelle der Sonne hier muss etwas treten, was ewig ist. Und so wie die Sonne Wärme und Lichtquelle ist und das Leben auf der Erde möglich macht, hat Gott sozusagen diesen Platz eingenommen. Gott ist im Zentrum des Universums und er ist das Licht und es braucht weder einen Tempel, noch braucht es die Sonne. Merkt ihr, in jedem Punkt immer wieder, Gott, 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 Gott. Wir brauchen Licht, damit wir nicht erfrieren. Wir brauchen Wasser, damit wir nicht verdursten. Und an die Stelle des Lichtes tritt Gott als Sonne. An die Stelle des Wassers tritt der Heilige Geist, das Wasser des Lebens. Leute, unser normaler Alltag wird Gott sein, dass wir Gott trinken, Gott Gottes Ausstrahlung erleben, das ist irre, was das für ein Bild ist, auch wie tief das ist, auch philosophisch gesehen. Wie befriedigend das ist für meinen Verstand, dass hier eine Zeit kommt, wo alle unsere Kernbedürfnisse, die wir aus diesem Leben kennen, befriedigt werden. Das Essen und Trinken. Ich esse in Anführungsstrichen Gott. Ich trinke Gott. Ich werde erwärmt und erleuchtet und erfreut. Wer von uns freut sich nicht, wenn es mal dunkel war und so weiter, dass endlich mal wieder die Sonne scheint, ja? Dieses selbe Erleben gilt auch für Gott in dem Punkt, Gott ist das Licht der Völker und die Leute strömen zu ihm und bringen ihre Schätzen voller Dankbarkeit. Nichts Unreines kann hinein, keine Gräuel und Lügentäter, nur die aus dem Buch des Lebens. Der Strom vom Wasser des Lebens, der geht aus von einer bestimmten Stelle. Das heißt hier in Vers 27, und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Darauf habe ich ja mehrfach verwiesen. Und dagegen kann man einen Aufstand machen und sagen, oh, was ist das denn? Das kann ich nicht verstehen. Okay, mach deinen Aufstand. Für mich bedeutet das, wenn einer erlöst ist, dann hat Gott ihn gesehen und gezogen und erlöst mit einem weiten Blick. Er hat mich überzeugt, er hat meine blinden Augen geöffnet. Ich habe angefangen, ihn zu lieben und ich habe angefangen, ihm zu gehorchen. Ich bin hingefallen, ich habe um Vergebung gebeten, er hat mich gereinigt. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Aber es gibt Menschen, die wollen Gott nicht und das sind halt die Unreinen, die hier erwähnt sind. Und das ist auch das schönste Kapitel der Bibel, endet mit dem doppelten Ausgang der Geschichte. Es gibt Menschen, die hassen Gott und die lieben das Böse und die wollen Gott nicht und die sind auch dort ausgeschlossen. Der Strom des Wassers des Lebens geht von Gottes und des Lammes Thron aus und bringt den Baum des Lebens hervor mit Blättern zur Heilung. Kapitel 22, 1, und er zeigte mir einen Strom lebendigen Wassers, klar wie Kristall, der ausgeht von dem Thron Gottes und des Lammes. Mitten auf ihrer Straße und auf beiden Seiten des Stromes Bäume des Lebens, die tragen 12-mal Früchte. Jeden Monat bringen sie ihre Frucht und die Blätter der Bäume dienen zur Heilung der Völker. Und es wird nichts Verfluchtes mehr sein oder nichts Gebanntes mehr sein. Wenn man sich das anguckt, jetzt müsst ihr euch wieder den Thron vorstellen. Es ist der Thron Gottes und des Lammes. Es ist also ein Thron, auf dem Thron sitzt Gott der Vater und auf dem Thron sitzt Jesus Christus der Sohn. Das sagt er mal früher in der Offenbarung, wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Thron, so werde ich dem Überwinder geben, dass er sich setzt mit mir auf den Thron. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja? Und man hat jetzt das Bild, dass Gott der Vater auf einem Thron sitzt und Christus mit ihm sitzt und der Strom vom Wasser des Lebens geht aus von diesem Thron. Und ich stelle mir vor, dass er ausgeht von der durchbohrten Seite Jesu, weil er das in Johannes 7, Vers 37 bis 39 sagt, wie die Schrift sagt, von seinem Bauch werden Ströme des lebendigen Wassers ausgehen. Müsst ihr euch vorstellen, was das als Bild aussagt. Dieser Strom des lebendigen Wassers erreicht auch Rothenburg. Das Wasser fließt. Menschen, die dieses Wasser trinken, ein Schluck davon und das wird in ihnen zur Quelle des lebendigen Wassers, welche ins ewige Leben quillt. Die sind wiedergeboren. Und dieser Strom fließt überall hin. Und sie sagen, wo nimmt der Strom seinen Ursprung? Am Kreuz kam ein Soldat, nahm die Lanze, stach in die Seite Jesu und es kam was raus? Blut und Wasser. Und das Blut ist das, was uns reinigt und das genießen wir im Abendmahl, die Segnung. Und das Wasser wird von Gott zu einem wunderbaren Strom gemacht. Dieser durchbohrte Christus nimmt dieses Loch mit, wo Thomas seine Hand reinlegen kann. Das war nicht nur ein Fingernagel wie bei den Nägeln. Das war so groß, da konnte der seine Hand reinlegen. Und dieses Herzensloch ist offen. Und aus diesem Herzen, der hohe Priester, der hatte die Platte mit den 12 Edelsteinen und den 12 Namen der Israeliten, der hatte die hier platziert, genau hier platziert und hat mit der Liebe seines Herzens in der Fürbitte das Volk Gottes beständig vor Gott gebracht, dass sie gesegnet werden und nicht verflucht. Und der für uns am Kreuz gestorben ist, der für uns zum Fluch war, dessen Herz ist bis heute offen und das Wasser des Lebens strömt aus dieser geöffneten Herzenswunde Jesu und gib dir und mir das Leben. Halleluja. Und das bleibt so in alle Ewigkeit. In Jesaja 53 steht, durch seine Wunden sind wir geheilt. Auch die Quelle der Heilung ist genau dort. Aus diesem Herzen strömt das Wasser des Lebens und es wächst der Baum des Lebens. Und die Blätter dieses Baumes dienen zur Heilung der Völker. Auch heute. Im Namen Jesu geschehen Wunder, dass Kranke, für die gebetet wird und die gesalbt werden mit Öl, im Namen des Herrn gesund werden. Nicht alle, aber es gibt's Leute, es gibt's. Und ich kenne Leute, die sind zum Glauben gekommen, weil Leute für sie gebetet haben und sie gesund wurden, sie gemerkt haben, hier ist eine Kraft und hier ist ein Segen. Das kenne ich im Rahmen des Hinduismus in Südpakistan, im Hind nicht. Sag mir mehr von Jesus. Das waren Marwari. Das ist ein Stamm in Südpakistan, wo zurzeit auch jetzt seit einigen Jahren, Jahrzehnten Erweckung ist, wo Hindus zum Glauben kommen. Gott tut seine Wunder und dieser Baum ist nicht nur futurisch in der Zukunft, der ist auch präsent. Und das ist im Zentrum dieses Dings, deswegen mache ich das, dass ich euch das mal zeige. Im Zentrum von diesem Text 21, 22, 52 steht genau das hier. Gott ist ihr Tempel und das Lamm, A1, wird gedoppelt durch seine Leute, dienen ihm, sehen sein Angesicht und sein Name ist an ihrer Stirn, an der Stelle. Was bedeutet das? Ich habe ja gesagt vorhin, im Alten Testament konnte nur der hohe Priester, auf dessen Stirn Kadosh Ladonai stand, nur der durfte Gott so nahe kommen, dass er bis zur Bundeslade vordringen konnte mit dem Blut, aber er durfte die Bundeslade nicht sehen. Und jetzt ist jeder Christ, der erlöst ist und der da ist, jeder, jede Frau, jeder Mann, es gibt keinen Unterschied zwischen Leviten und anderen, alle sind Könige und Königinnen, alle sind Priester und Priesterinnen und jeder von uns hat den Namen Gottes hier. Und es gibt keinen Vorhang und nichts trennt mich von Gott und ich schaue ihn. Wow, Leute, ist das eine Freude? Dann hat man, Gott ist Licht oben, Gott ist Licht unten und seine Leute sind die Könige in Ewigkeit. Und im Zentrum hat man C1, D1, C2 und D2 und da hat man den Thron Gottes erwähnt in D1 und D2 und erwähnt, wer nicht da sein kann. Menschen, die Jesus ablehnen, sind in Ewigkeit nicht dabei. Die Unreinen, die Lüge mehr geliebt haben als die Wahrheit des Evangeliums, sind nicht dabei. Sie sind ausgeschlossen. Lasst uns evangelisieren, dass es wenige sind. In der Stadt ist Platz für viele. Und die Kraft Gottes reicht aus für viele. Und wir wissen nicht, wer mehr ist, die Verlorenen oder die Erlösten. Das wissen wir nicht, Leute. In diesem Leben scheint es immer so, dass die Verlorenen mehr sind. Aber Gott hat Mittel und Wege zu retten. Denkt an den Schächer. Denkt an den Schächer. Gott hat Mittel und Wege zu retten. Auf den letzten 10, 20 Meter eines Lebens kann Gott immer noch retten. Wenn einer ins Koma fällt und wir keine Ahnung haben, was da geschieht, Gott kann immer noch retten und Gott kann retten und Gott will retten. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis. Diese Stadt ist riesig. Der Grund ist, Gott hat Platz. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Das ist riesig. Deswegen lasst uns beten, lasst uns hoffen, lasst uns glauben, lasst uns einladen. Dieser Gott liebt, dieses Herz schlägt heute noch die Erlösung hinein in unsere Welt. Es ist fantastisch. Lasst uns mit Gebet schließen.